Ja, der König der Könige. Sind wir schon mitten in unserem Oberthema durch Markus. Das heißt, da gerade noch die Majestät, Beanspruchung der Königswürde, also Jesus beansprucht seine Königswürde. Und da gehen wir heute weiter. Kommen zu Markus 12, die Verse 18 bis 27. Markus 12, 18 bis 27. Und der Titel heute ist ein Zitat: Der Teufel steckt im Detail. Der Teufel steckt im Detail. Markus 12, 18 bis 27. Ich weiß nicht, wer von uns hat beruflich oder hatte beruflich mit Gesetzen und Vorschriften zu tun und er war dann in der glücklichen Lage, die anwenden und umsetzen zu müssen. Gibt es solche Menschen unter uns, die damit zu tun haben? Genau. Dann könnt ihr euch nachvollziehen, dass der Teufel manchmal im Detail steckt, denn die Ausführungsbestimmung, die konkrete Anwendung ist manchmal wesentlich komplizierter als einfach die Regel oder das Gesetz zu geben. Wir merken das gerade alle bei Corona. Wir haben die Vorschriften, aber sie hier auf diesen Raum anzuwenden, mit den Besuchern, mit der Technik, mit dem Livestream, das war enorm kraftraubend, äußerst kompliziert. Regelungen sind zum Teil schnell gegeben, Gesetze schnell gemacht, aber die Anwendung, die Details, die sind total problematisch an vielen Stellen. Und da sprechen wir ja davon, der Teufel steckt im Detail. Haben wir heute Morgen auch gemerkt. Das ist unser Thema heute und damit hat es auch Jesus zu tun in unserem Text heute. Er wird mit dem alttestamentlichen Gesetz konfrontiert und der Frage, was das bedeutet und wie es anzuwenden ist. Und die Leute, die ihn fragen, die haben nicht so die, die glänzende Motivation. Die wollen eigentlich so mehr ihre Erkenntnisse durchbringen. Und so wird er sehr detailliert und der Teufel steckt im Detail. Markus 12, 18 bis 27. Wir gehen einfach wie gewohnt durch den Text. Es fängt an in Vers 18, dann kamen Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden. Also Sadduzäer sind eine religiöse Partei wie die Pharisäer. Letztes Mal hatten wir es mit Pharisäern zu tun. Sadduzäer gehören auch zu einer religiösen Gruppierung von damals. Sie waren aber stärker politisch engagiert. Also recht stark politisch engagiert, hatten eine enge Verbindung zum Königshaus und sie hatten ein paar Sonderheiten. Sie lehnten ab, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Es ist auch so, dass sie das Alte Testament, damals gab es ja nur das Alte Testament, nicht komplett als volle Autorität angesehen haben, sondern überwiegend nur die 5 Bücher Mose. Und die kommen jetzt zu Jesus. Ne? Also Jesus hat, seit er die Leute aus dem Tempel gejagt hat, immer Diskussionen mit den Ältesten, mit den Hohepriestern. Ja, dann kamen die Pharisäer, dann kamen vorher die Herodianer, also die Anhänger vom Königshaus, jetzt kommen die Sadduzäer. Er muss mit jeder einzelnen Partei seine Position und seinen Anspruch durchdiskutieren. Richtig, richtig heftig. Und jetzt hier eben die Sadduzäer, die Auferstehung der Toten ablehnen. Und die kommen jetzt zu ihm und sagen: Lehrer, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten, um den Verstorbenen Nachkommen zu verschaffen. Ein bisschen merkwürdig für uns jetzt vielleicht zunächst. Der Hintergrund ist tatsächlich ein Gesetz aus der alttestamentlichen Sozialgesetzgebung, muss man das nennen. Das haben wir in 5. Mose 25, Vers 5 und 6. Dort heißt es, wenn zwei Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder des Verstorbenen hat die Pflicht, sie zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, gilt als Nachkomme des verstorbenen Bruders, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Es ist für uns jetzt eine wahrscheinlich sehr befremdliche Sache. Man nennt das auch die sogenannte Leviratsehe. Blieb eine Frau kinderlos und ihr Mann starb und sie war allein, sollte sie nicht allein, mittellos und ohne Erbe dastehen, sondern der nächststehende Verwandte, der Bruder ihres Mannes, sollte sie zur Frau nehmen, rechtlich, und auch mit ihr einen Nachkommen zeugen. Das Ziel war, dass sie versorgt ist und nicht mittellos dasteht und das Erbe, also das Land, das ihnen gehört, nicht einfach irgendwohin verscherbelt wird, sondern im Besitz der Familie bleibt. So sollte vermieden werden, dass es irgendwann mal sehr arme oder sehr reiche Menschen gibt. Hier musste eben was getan werden und das ist eben diese sogenannte Leviratsehe hier. Für uns vielleicht ein bisschen jetzt befremdlich, aber das ist der Hintergrund. Es geht um die materielle, soziale Absicherung dieser Frau. Und auf die Regelung haben jetzt hier unsere Leute gerade angespielt. Ich gehe nochmal zurück, hier in Vers 19. Sie sagen, Lehrer, Mose hat uns die Vorschrift gegeben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten, um dem Verstorbenen Nachkommen zu verschaffen. Also sie beziehen sich jetzt auf das, was ich hier jetzt gerade erklärt habe. Also das ist der Hintergrund. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt haken sie an dieser Stelle weiter ein und konstruieren jetzt einen sehr komplizierten Anwendungsfall für dieses Gesetz. Und das müsst ihr euch mal angucken, das ist echt, echt gigantisch. Also, sie sagen, nun gab es einmal 7 Brüder, 7, ja. Der Älteste heiratete, starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, wie es ja in dem Gesetz vorgeschrieben ist. Ne? Ja, aber auch er starb kinderlos. Beim Dritten war es genauso. Alle 7 heiratete sie und starben ohne Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Interessant, ne? Und jetzt fragen sie, wie ist es nun bei der Auferstehung der Toten, wenn es eine gibt? Das lehnen sie ja ab. Wem von den Männern soll die Frau dann gehören? Sie war ja mit allen 7 verheiratet. Krass, ne? Also die wollen natürlich damit bezwecken, dass Jesus sagen muss, ja, schwierig, also eine Auferstehung, wenn es die gibt, dann haben wir ja mehr Ehe in der Ewigkeit. Und das ist ja wieder verboten vom alttestamentlichen Gesetz her. Und deswegen konstruieren die hier jetzt diesen Fall, konfrontieren mit dieser komplizierten Anwendung, um ihre Erkenntnis praktisch durchzusetzen und zu sagen, guck mal, das mit der Auferstehung der Toten, das kann ja überhaupt nicht funktionieren, ne? Interessant, mit was er hier konfrontiert wird. Das ist ja oft so, wenn man so das Kräftemessen hat oder mal seine intellektuelle Überlegenheit darstellen will, dann konstruiert man ja oft sehr komplizierte Dinge, ne? Die nicht so real sind, und das ist eben jetzt auch hier. Und jetzt die Antwort Jesu, das ist richtig, richtig super. Jesus erwiderte, liegt euer Fehler nicht darin, dass ihr weder die heiligen Schriften kennt, noch wisst, was Gott in seiner Macht tun kann? Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel. Aha, also in der Auferstehung gibt es keine Ehe, keine Fortpflanzung mehr, weil ja alle ewig sind. Deswegen sagt er, ist eure Frage von vornherein vollkommener Nonsens. Ja. Jetzt ist aber das Problem, dass die halt auch Engel und so ein bisschen ablehnen. Ne? Aber da geht Jesus jetzt nicht drauf ein. Da hätten sie vielleicht weiter drüber streiten können. Aber Engel kommen eben auch schon in den 5 Büchern Mose vor, die für sie Autorität sind. Und dann geht er noch weiter. Also der gibt denen richtig so eine ins Genick. Oh, Moment, habe ich hier? Liegt euer Fehler nicht darin? Und dann, Moment, jetzt habe ich hier, mit der Technik heute. Ich gucke mal, ob ich den Vers jetzt habe. Nein. Okay, er geht dann noch weiter und sagt, was aber die Sache mit den Toten überhaupt betrifft, dass sie nämlich auferweckt werden, dann sagt er, habt ihr nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Dort sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also Gott stellt sich dort Mose vor. Und zu der Zeit, wo Gott das sagt, waren Abraham, Isaak und Jakob schon längst tot. Und deswegen sagt er jetzt hier, Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ansonsten könnte Gott nicht von sich sagen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weil die waren schon tot. Wenn Gott das sagt und er kein Gott der Toten ist, müssen die irgendwie ja schon wieder lebendig sein. Deswegen sagt er dann zu ihnen, ihr irrt sehr, ihr seid vollkommen im Irrtum. Leider habe ich jetzt diesen Text hier für uns irgendwie nicht parat. Und dann ist die Argumentation durch. Er hat ihnen praktisch gesagt, dass in den 5 Büchern Mose, 2. Mose, wo Mose sagt, von Gott besagt bekommt, also wo Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, vorausgesetzt wird, dass die leben. Denn wenn sie tot sind und er sagt, ich bin dessen Gott, dann wäre ein Gott der Toten. Aber gestorben waren sie schon, also muss er Gott der Lebendigen sein und es muss eine Auferstehung geben. Also eine sehr komplexe Argumentation. Konntet ihr ein bisschen folgen? Genau. Und dann sagt er zum Schluss, ihr seid ganz und gar im Irrtum. Also sagt, ihr seid vollkommene, ja, wie soll ich sagen, vollkommene Nebenpfeifen. Ihr kennt die Schrift nicht. Ich fand das klasse, ne? Also ich wäre an Jesu Stelle, er merkt halt, er ist nicht nur ein Mensch. Er sagt, du liebe Zeit, jetzt komm, wie wende ich denn das Gesetz an? Und Jesus sagt, pass mal auf, erstens gibt es gar nicht, zweitens, bumm, fertig. Also das bei Jesus echt, da sieht man seine Vollmacht. Jo. Gesetze und Anwendungen. Also wir haben es jetzt ja mit den Corona-Vorschriften zu tun, da wissen wir ja alle, dass das so ziemlich kompliziert sein kann, dann mit der konkreten Anwendung. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Ausführungsbestimmung gesehen habt für ein EU-Gesetz oder so, nur die Vorschrift über Bananen oder irgendwas, das ist gigantisch. Also riesig, riesig groß. Und ich habe auch immer wieder mit Leuten auch geredet, die jetzt mit Gesetzen und Vorschriften zu tun hatten. Ich hatte manche auch ein bisschen in der Seelsorge, weil die unheimlich gestresst waren und praktisch eine Abteilung leiteten und die ersten waren, die dann so eine Vorschrift anwenden sollten. Aber da wurde gleichzeitig noch im Gesetz nachgebessert und dann war das echt, echt kompliziert. Der Teufel steckt im Detail, ne? Jetzt stellen wir uns aber vor, da kommen Leute auf dich zu und konstruieren einen komplizierten Fall in Bezug auf ein Gesetz, um dich in die Falle zu locken und zu zeigen, also du hast hier keine Ahnung, unsere Erkenntnis ist die richtige, dann ist das nochmal ein bisschen heftiger. Vor allem, wenn man das ja gar nicht gleich merkt. Die kommen ja nur hierher und sagen, ja, aber wie ist das denn jetzt in der Auferstehung? Vielleicht checkt man das im Moment ja erst gar nicht, dass man hier getestet wird. Und dann ist das wirklich problematisch, denn dann kann jede Antwort, die man gibt, ja eine Falle sein, mit der man sich selber aushebelt. Also dann steckt der Teufel wirklich im Detail. Und das ist eben hier eben der Fall. Wir haben es mit keiner wirklichen Frage zu tun, sondern ich habe es mal überschrieben. Ich habe lange überlegt, wie ich das nennen soll. Ich nenne es einfach eine detaillierte, intrigante Spitzfindigkeit. Damit kommen sie auf ihn zu. Im Tempel, da sind noch Leute drumherum, auch noch ein bisschen Druck. Die kommen ja offiziell als Sadduzäer in ihren Gewändern. Also die ganze Szenerie, da kommt man schon in Druck und in Stress. Und Jesus kommt eben nicht in Druck und Stress. Weil er der Autor der Bibel ist, weil er Gott ist. Und so kommen wir zum ersten Gedanken für uns. Detaillierte, intrigante Spitzfindigkeit. Ich weiß nicht, wurde der auch schon mal mit sowas konfrontiert vielleicht? Also mir kam das als Pastor ab und zu vor, dass da mit allem Möglichen und seitenweise und ich musste dann da eine Antwort geben, um dann zu beweisen, dass ich hier Ahnung habe und ich habe dazu eigentlich gar keine Lust gehabt, weil ich den Eindruck habe, das ist gar nicht so relevant, ne? Ja. Und das ist schon der erste Punkt, wo wir feststellen können oder überprüfen können, ob es sich um eine wirkliche Frage, eine wirkliche Problematik für die Praxis handelt oder um es nur um Spitzfindigkeiten und irgendwelche intellektuellen Duelle gibt. Eben daran ist die Frage relevant für mein Leben, für unser Leben als Gemeinde und für die Erfüllung unseres Auftrags. Das ist immer eine ganz, ganz gute und wichtige Frage. Es kann ihn ja schon interessieren, mit wem eine Frau denn verheiratet ist in der Ewigkeit, wenn sie mehrere Männer gehabt hat. Kann man ja drüber nachdenken. Ne? Aber ist das jetzt so relevant? Zumal es ja in Ewigkeit komplett anders sein wird. Diese Fragen sind zum Teil schon spannend. Ich weiß nicht, hast du mal drüber nachgedacht, ob Adam einen Bauchnabel hatte? Ne? Da kann man ja drüber nachdenken. Ne? Da wurde er geschaffen. Also hat er einen Bauchnabel oder, also man kann über unheimlich viel nachdenken und diskutieren. Aber nicht alles ist unbedingt relevant, wichtig für das Hier und Jetzt. Manchmal beschäftigt man sich auch gern mit solchen Fragen, weil man dann an sich, an seinem Leben und dem Ganzen ja nichts ändern muss, weil es betrifft ja das Diesseits hier nicht. Das ist das Positive an intellektuellen Spielereien. Sie haben letztlich keine praktische Wirkung. Aber Jesus ist ja auf dem Weg ans Kreuz. Es geht darum, der Welt die Erlösung anzubieten. Und jetzt muss er sich mit der Frage, beschäftigen, wenn eine Frau 7 Männer hatte, mit wem ist sie dann in der Ewigkeit verheiratet? Ich frage mich, wann es an der Stelle in Jesus vor sich ging. Ja. Stell dich mal in die Lage Jesu. Wie würde es euch gehen? Würde ich sagen, also darum geht es ja. Relevant. Also frag dich mal die Fragen, die Dinge, die du noch nach vorne bringst, in die Diskussion einbringst, sind sie relevant? Für unser Leben als Christen, für uns als Gemeinde, für die Erfüllung von unserem Auftrag. Darf man ruhig mal drüber nachdenken. Wenn ihr mal Timotheusbrief lest, seht ihr das auch. Da spricht Paulus von Spitzfindigkeiten und der Seuche der Fragen, die letztlich nur Diskussion und Streit bringen, aber niemanden nach vorne. Es kann natürlich sein, dass Sachen sehr detailliert und komplex sind und gleichzeitig unsere Lebenspraxis betreffen, relevant sind. Dann müssen wir uns den Sachen stellen. Also nur weil Sachen komplex sind, sehr detailliert, heißt es nicht immer, sie sind nicht relevant. Da sagt man dann manchmal, ist jetzt zu kompliziert, braucht man nicht, ist irrelevant. Ist es aber manchmal doch. Da ist dann die Motivation, sich mit dem Komplexen nicht auseinandersetzen zu wollen. Also lasst uns hier mal überprüfen, was ist unsere Motivation? Warum geben wir einfach Dinge in Diskussionen rein? Das Zweite habe ich jetzt schon erwähnt, das ist dann die Motivation. Ja? Die Motivation von Spitzfindigkeiten und solchen Sachen ist in der Regel ja jetzt nicht die Motivation, die vorgeschoben wird, sondern da geht es um irgendwas anderes. Mal rauszutesten, wo steht der oder hat er überhaupt Kompetenzwissen und. Also die Motivation ist da versteckt. Und das ist auch ein wichtiger Prüfmaßstab, wo wir uns überprüfen können. Können wir, wenn wir etwas vorbringen, ansprechen, als Thema reinbringen, unsere Motivation offen nennen? Wenn nicht, ist sie letztlich unsauber. Das haben wir hier ja bei den Sadduzäern. Wir hatten es bei den Pharisäern. Da muss man eigentlich sagen, ist vielleicht ein gewisser sogar ausgehend von dem Text, dieser pharisäische, dieser sadduzäische Geist drin. Das, was man vordergründig angibt als Motivation, ist nicht die wirkliche Motivation. Und dann kann man natürlich von Hölzchen auf Stöckchen diskutieren. Man redet immer aneinander vorbei. Man kommt nie auf den Nenner, weil nicht klar im Raum steht, um was geht es eigentlich. Jesus schafft das hier, weil er sagt, erstens in der Auferstehung wie die Engel, Punkt. Zweitens, Gott ist kein Gott der Toten, boing. Also der kriegt das hin. Wir kriegen das manchmal nicht hin, weil man ja dem anderen auch begegnen will. Und dann dreht man sich permanent im Kreis. Es ist jetzt gar nicht verboten, über solche Dinge nachzudenken in der Ewigkeit und was alles ist. Aber da kann man ja auch ganz offen sagen, du, lass uns mal drüber nachdenken, ich will mal auch mal diskutieren, was ist eigentlich deine Meinung, ne? Dann ist die Motivation wieder offen. Aber mit so einer versteckten Motivation zu arbeiten, das ist oft sehr, sehr problematisch. Also frag dich, kannst du deine Motivation wirklich nennen? Wenn nicht, müsstest du überlegen, ist es gut, wenn ich das überhaupt vorbringe? Jesus, Gott, sieht das Herz. Dann sind wir beim dritten Faktor. Das ist einfach nur die Unterscheidung intern oder extern. Also wir denken ja intern als Gemeinde über viele, viele Dinge nach. Das interessiert die Leute draußen aber nicht unbedingt. Man geht ja immer so ein bisschen stark von sich selber aus. Mir ist das auch schon oft passiert in Gemeinden oder im Jugendkreis oder so. Da war ein Thema, das hat mich brennend interessiert, so als Theologe. Und die anderen saßen da und sagen, Also am Anfang meiner Dienstzeit ist mir das sehr oft passiert, weil es einfach deren Leben nicht betroffen hat. Man geht ja immer von sich selber aus, ne? Wenn man ganz neu als Pastor in die Stadt kommt, ich bin jetzt ja vor knapp 2 Jahren hierher gekommen, ist das auch manchmal interessant. Man lernt die Gemeindeleute kennen und man lernt auch Leute außerhalb der Gemeinde kennen, die aber Leute aus der Gemeinde kennen. Und da sagt man immer, sie sind der Pastor, ja, da ist die und die und der und der, die geht auch zu Ihnen in die Gemeinde. Das ist interessant. Und da bekomme ich ganz viel über meine Gemeindeleute erzählt. Also ich weiß manchmal mehr über die Leute aus meiner Gemeinde von anderen, wie bevor ich mit denen überhaupt geredet habe. Ist auch immer so ein bisschen putzig so, ne? Dachte ich, ja. Und da geht es eigentlich letztlich immer darum, wie sind die eigentlich von der Person her, vom Charakter, von Umgang, wie ticken die und. Viele jetzt so Detailfragen, die wir oft bewegen, interessieren die überhaupt nicht. Und da ist gut, wenn wir mal unterscheiden zwischen intern und extern. Ne? Ja. Ich habe mir da immer gewünscht, dass jetzt derjenige mir sagt, ja, aber ich habe mit dem und der auch echt schon mal über Jesus gesprochen. Wenn das kommen würde, das wäre der Hammer. Intern, extern. Spitzfindigkeit oder geht es wirklich um Inhalte? Relevante Dinge, stimmt die Motivation und ist klar, wo sie hingehören, nach innen oder nach außen. Wenn wir jetzt weitergehen, hier im Text, das haben wir hier noch im Epheserbrief, stimmt, das möchte ich nochmal mit euch angucken, da geht es auch, wie das mit den intern-extern ist. Da sagt Paulus, im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut nutzen. Dann kommt, wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise, bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Genau. Und da beschäftigt uns natürlich jetzt gerade das Hygienekonzept. Ne? Jemand fragt, wie geht's in der Gemeinde? Ah ja, ihr Stress mit Hygiene und Corona, ja, das wissen alle. Ne? Wir versuchen wieder Gottesdienste zu feiern und Gott anzubeten und näher bei Jesus zu sein. Das wäre dann eine relevante Antwort. Dass wir mit dem Hygienekonzept kämpfen, ist, steht ihr? Da entscheidet sich manchmal schon manches. Dann gehen wir weiter. Nochmal in den zweiten Text. Da hat Jesus ja gerade gesagt, liegt euer Fehler nicht darin, dass ihr weder die Heiligen Schriften kennt, noch wisst, was Gott in seiner Macht tun kann? Und da geht er einen Grundsatz an. Ich habe ja gerade gesagt, für die Sadduzäer ist Heilige Schrift überwiegend die ersten 5 Bücher Mose. Für Jesus ist das aber anders. Für ihn ist die Heilige Schrift nicht nur die 5 Bücher Mose, sondern das ganze Alte Testament, auch die Propheten. Das haben wir hier in Matthäus 5, Vers 17, da sagt er, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisung der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Also er sagt Gesetz und Propheten. Wenn er jetzt also den Sadduzäern sagt, kann vielleicht sein, dass ihr die Heilige Schrift nicht kennt, meint er damit, ihr beschäftigt euch auch nur mit einem Teil der Heiligen Schrift. Eben mit den 5 Büchern Mose, aber den Rest, den habt ihr irgendwie nicht so ganz im Blick. Könnt ihr diese Argumentation verstehen? Ihr kennt die Schrift nicht. Die studieren sie ständig, aber sie studieren nicht alles. Das ist das Problem. Und so kommen sie zum Schluss, also das mit den Engeln und Auferstehung, das kann ja vielleicht nicht sein. Aber selbst in den 5 Büchern Mose wird es ja schon erwähnt. Dann in Vers 25 haben wir gesehen, sagt er, wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern leben wie die Engel im Himmel. Da sagt er, es gibt Engel, es gibt eine Auferstehung, weil Jesus einen anderen Blick hat. Sein Fokus ist größer, er kommt aus der Ewigkeit, aber für ihn ist die ganze Schrift, das ganze Alte Testament Autorität, nämlich nur einen Teil wahr, wie die Sadduzäer, muss ich zu anderen Ergebnissen kommen. Und das haben wir dann auch am Schluss. Jetzt kommt der Vers, den ich vorher nicht hatte. Habt ihr nie im Buch Moses die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen und wie Gott dort zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid also ganz und gar im Irrtum. Also die Unterschiede zwischen den Sadduzäern und Jesus bestehen darin, dass sie eine verschiedene Bibel haben. Oder genau genommen, verschieden mit der Bibel umgehen. Sie beschäftigen sich überwiegend nur mit einem Teil. Und das Ergebnis ist, dass sie in manchen Punkten die Frage der Auferstehung voneinander abweichen. Jetzt kann man ewig über diesen Punkt diskutieren. Man wird nie auf den Nenner kommen, weil der Grundsatz nicht stimmt. Man muss fragen, ja, wie ist eigentlich mit deiner Bibel? Nimmst du auch das Ganze oder nur einen Teil? Das ist die Problematik. Vielleicht habt ihr das ja schon mal erlebt, man redet und spricht und diskutiert und man hat so das Gefühl, das trifft sich nicht, man quatscht zueinander vorbei. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal erlebt? Also es ist unheimlich aufreibend, nervenaufreibend, es kommt immer wieder und man trifft sich irgendwie nicht. Und mir ist da immer wieder aufgefallen, dass man ziemlich lange von verschiedenen Voraussetzungen, Grundsätzen ausging. Die waren nicht geklärt und so kam man in Detailfragen von Hölzchen auf Stöckchen und fand nie mehr zusammen. Das ist das Problem. Das ist das Kernproblem hier im Text. Sie betrachten überwiegend nur die 5 Bücher Mose. Jesus sagt, für mich ist die Schrift Gesetz und Propheten. Alles. Das ist die zweite Botschaft für uns heute. Es geht um grundsätzliche Unterschiede manchmal. Wenn die nicht klar sind, steckt der Teufel im Detail und man diskutiert sich tot. Man findet sich nie, man spricht ständig aneinander vorbei. Also das Problem hier ist nicht eine verschiedene Auffassung der Auferstehung, sondern grundsätzliche Unterschiede im Umgang mit der Bibel selbst. Jesus sagt, gesamte Alte Testament, die Sadduzäer fokussieren sich eigentlich nur auf die 5 Bücher Mose. Und dann muss man zu verschiedenen Bildern kommen. Es kann gar nicht anders sein. Und hier ist jetzt die Auferstehung nach wie vor ein Feld, wo das so ist. Wer hat schon mal in der Predigt gehört, wir glauben an die Auferstehung im Wort? Wer hat das schon mal gehört? Oder wir glauben, Jesus bleibt lebendig in seiner Botschaft der Auferstehung. Hat das schon mal jemand gehört? Hört sich gut an, ne? Damit ist aber gemeint, Jesus ist lebendig in seiner Botschaft. Ob er tatsächlich lebendig wurde, geschichtlich-historisch, steht auf einem anderen Blatt. Es wird aber der Begriff Auferstehung verwendet. Also der Begriff Auferstehung ist der Begriff, wo es am heutzutage die meiste Verwirrung, das meiste hin und her gibt. Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der war auch Theologe, da sage ich, aber wie ist denn jetzt? Sag mir mal, hättest du die Auferstehung fotografieren können? Ich wollte jetzt mal endlich wissen, wie tickt der, ne? Theologen schaffen ja, also manchmal, da sagt er, nein. Da sage ich, okay, dann haben wir hier den Unterschied. Ich meine, man hätte sie fotografieren können. Versteht ihr? Derselbe Begriff und du kreist und du kreist und du kreist. Das ist manchmal bei Theologen sehr, sehr interessant. Eigentlich sollten die ja von der Bibel her das Wort der Wahrheit, Klarheit, aber oftmals ist da alles andere als, genau. Und dann kommt man nie zu einem Nenner. Und jetzt sagt Jesus halt eben von sich, ne? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ne? Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wir werden sterben, klar. Aber wir sind dann ewig, wir haben das ewige Leben. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben in Ewigkeit. Das ist das ewige Tod, das ewige Sterben wird nicht da sein. Ich bin lebendig. Und er sagt das im Zusammenhang mit einer Auferweckung von Lazarus, der schon 3 Tage tot war. Und da muss man sich jetzt mal fragen, wie versteht Jesus seine Auferstehung? Und was bedeutet für ihn Glaube an die Auferstehung? Er fragt ja, glaubst du mir das? Worauf bezieht sich der Glaube, wenn er nur in der Botschaft lebendig ist? Hat das irgendeine Kraft am Sterbebett auf dem Friedhof? Das ist wieder die Frage der Relevanz, der Praxis. Dieselben Begriffe, aber vollkommen unterschiedlich. Und das könnte der Grund sein, warum wir oft Diskussionen haben, uns im Kreis drehen und nicht zueinander finden, weil es an der Basis hakt. Deswegen ist es manchmal in Gesprächen, Diskussionen und so gut, wenn man sagt, pass mal auf, irgendwie habe ich einen Punkt, wir haben das noch nicht. Wovon gehst du eigentlich aus? Was sind eigentlich deine Prämissen? Und dann wird oft klar, da passt es ja überhaupt nicht. Und dann ist logisch, dass wir an den Details nicht vorwärts kommen, sondern der Teufel im Detail steckt und wir uns letztlich tot diskutieren, immer im Kreis drehen. Das ist jetzt auch bei der Frage der Ökumene nicht ganz unentscheidend. Wir haben verschiedene Bibeln. 1546 wurde vom Konzil, ich meine von Trient, von katholischer Seite auch noch die sogenannten deutrokanonischen Schriften, also die alttestamentlichen Apokryphen, in die Bibel aufgenommen. Die katholische Bibel hat mehr Bücher, Daniel hat mehr Kapitel. Ein Gebet für Tote kann man begründen mit dem Buch Makkabäer. Das gehört aber nicht zu der Bibel, die wir als Evangelien haben. Wir haben nur diese 39 Bücher, die für die Juden heilige Schrift waren. Und jetzt diskutiert man viel Ökumene und da und da und da drum und findet keinen Nenner, weil man vielleicht zu wenig an der Grundlage arbeitet und sagt, pass mal auf, von welchem Bibeltext gehst du überhaupt aus? Ach so, das Buch gibt es in meiner Bibel gar nicht. Und dann ist da vielleicht an manchen Stellen die Sache klarer. Das Problem hier bei den Sadduzäern war eben auch, sie haben nur einen Teil wahrgenommen. Ich finde das heutzutage in unserer postmodernen Zeit zum Teil wirklich auch ein bisschen problematisch, weil es oft gar nicht gewollt ist oder ein Tabu ist, mal über die Grundsätze zu sprechen. Man guckt lieber, dass es bei den Teils irgendwie funktioniert, man ist ja im Gespräch, aber bleibt dann ewig im Gespräch und kommt nie auf den Trichter, hier könnte grundsätzlich ein Unterschied sein. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle umdenken, wenn wir vorwärts kommen wollen. Überhaupt die Frage der Autorität der Bibel, ne? Die Reformatoren nannten sie ja die normierende Norm, oberste Norm, oberster Maßstab, zuerst. Martin Luther sagte, nicht nur allein die Schrift, sondern auch die ganze Schrift, tota scriptura. Lass uns klären, ob wir an der Basis, in den Grundsätzen übereinstimmen, wenn wir merken, dass wir vor lauter Details nicht mehr vorwärts kommen. Dann könnte der Grund sein, dass die Grundsätze verschieden sind. Wenn die Grundsätze klar sind, steckt der Teufel nicht im Detail. Wenn die Motivation klar ist, steckt der Teufel nicht im Detail. Wenn die Frage relevant ist, steckt der Teufel nicht im Detail, sondern man kommt vorwärts und macht Schritte. Ist die Frage nicht relevant? Stimmt die Motivation nicht? Ist die Grundlage nicht gleich? Steckt der Teufel im Detail? Jesus spricht dir die Grundlage an. Ihr kennt die Heilige Schrift nicht. Ihr habt nur 5 Bücher. Es gibt 39 im Alten Testament. Und dann würdet ihr merken, dass eure Frage irrelevant ist. In der Ewigkeit wird man nicht mehr heiraten. Jesus klärt diese komplizierte Frage in ein paar wenigen Sätzen, weil die Grundlagen stimmen. Der Teufel steckt im Detail. Lass uns das nutzen. Wir können viel Zeit, Kraft und Energie sparen, wenn wir die Grundsätze klären. Und keine Magengeschwüre, weniger Stress. Wir kommen schneller auf den Punkt. Lass uns doch mal anbeten.